Wir haben uns einfach irgendwann entschlossen, dass wir das Glas halt halb voll sehen und nicht halb leer. Und das hilft nachher dann auch. Du könntest jetzt irgendwann, ich weiß auch nicht, in eine tiefe Depression versinken oder missmutig durchs Leben gehen. Also, du wirst das Leben zusätzlich unnötigerweise erschweren oder
Genau.
eben probieren, es aus einer anderen Perspektive zu schauen.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu «Mutig durchs Leben», der Podcast für Mutmachergeschichten. Im Zentrum des Podcasts stehen Menschen, die uns ihre Geschichte erzählen. Es sind Betroffene, die eine Krankheit oder einen Unfall erlebt haben, aber auch Angehörige und Fachpersonen kommen in den Podcast zu Wort. Mein Name ist Warenka Kähling und ich bin immer wieder auf der Suche nach neuen ermutigenden Lebensgeschichten.
Liebe Therese, liebe Beat, herzlich willkommen in dieser Folge Podcast «Mutig durchs Leben». Ich freue mich sehr, dass ihr hier mitmacht und dass wir hier bei euch daheim sein dürfen, im Bier. Und Therese, ich hatte dich ja angefragt. Eigentlich ursprünglich wärst nur du in diesem Interview gewesen. Und dann hast du aber gesagt, nein, also weißt, ich mache da schon mit, aber mein Mann kommt dann auch noch mit.
Ja, das ist wichtig, ja.
Das ist der Wichtigste, ja. Genau. Und dann kommt noch mal, das ist jetzt Premiere für mich, ich habe noch nie ein Bärli ja, im Podcast. Und ich freue mich sehr, dass das jetzt geklappt hat.
Es ist wichtig, dass ich gerade nur mit ihm zusammen, weißt, die Unternehmungen. Ja, darum.
Genau, da können wir jetzt noch etwas darauf sprechen. Ja. Therese, du hast MS. Du, für alle, die jetzt den Podcast hören und nicht schauen, du hast einen Rollstuhl, du bist im Rollstuhl. Und ich sage das darum, weil ihr macht unglaublich viel. Also, so wie ihr mir jetzt auch erzählt habt und wie ich auch gelesen habe, ihr seid immer fleissig unterwegs, am Reisen. Du hast getanzt, du hast Töff fahren, du hast schnurkeln, du warst lange auch berufstätig gewesen. Du hast Familie, also du lebst das Leben wie jeder andere auch und sehr aktiv vor allem. Wir gehen zu Berg. Genau, und darum habe ich dich angefragt. Jetzt, du hast mal gesagt, MS, das ist eine Familienangelegenheit. Das hast du in einem Interview mal so formuliert. Magst du dich erinnern, wie ist das damals, oder ihr euch, wie ist das damals als Paar oder auch als Familie, wo das Thema geworden ist, also vor 30 Jahren?
Also, am Anfang haben sie wollen glauben. Ich habe mir jeden Tag gesagt, es kann nicht sein bei mir MS. Ich habe es gar nicht wissen. Ich habe wieder Schübe, es ist wieder alles gut gekommen. Ich habe es völlig negiert, dass ich überhaupt die Krankheit habe. Und erst, als dann wirklich die Typen nicht mehr recht zugegangen sind, haben wir gesagt, okay. Und dann ist es einfach wirklich Familiensache, weil wir Kinder sind damit aufgewachsen. Sie haben doch auch ihre Probleme gehabt mit der Schule, in der Schule, auch wieder mit Kollegen. Ich meine, auch der Beat war betroffen als Ehemann, als Vater. Er musste mehr daheim arbeiten, mitmachen daheim und mich unterstützen. Und so ist eben dann schon trotz allem gut, aber auch schwierige Zeit haben wir gehabt. Ja. Ja, genau.
Oder? Hast du das auch so wahrgenommen, Beat, dass es eine Familienangelegenheit war?
Ja, es sind ja alle irgendwie mit dieser Krankheit konfrontiert und damit ein Stück weit betroffen. Allerdings ist natürlich die Betroffenheit von einem Familienmitglied nicht die gleiche wie für meine Frau als erkrankte Person. Aber wenn man Familie in dem Sinne als System versteht, ist jeder in dem System in irgendeiner Art und Weise von dieser Krankheit berührt.
Ja.
So würde ich es sehen. Ja.
Du hast dich, Therese, aber gesund gefühlt am Anfang dieser Krankheit, hast du nichts gemerkt?
Nein, oder? Total.
Und hast du dann gesagt, ja gut, eigentlich muss es ja dann nicht jeder wissen, ich kann das eigentlich gut auch für mich behalten? Oder bist du rausgegangen und hast es auch offen kommuniziert?
Nein, am Anfang habe ich es wirklich für mich behalten. Fand ich dachte, mir geht es gut, ich habe kein MS. Also, das war eine Fehldiagnose in meinen Augen. Also, völlig, also nicht wahrhaben, dass es wirklich so ist mit MS.
Du hast auch negiert.
Also ja, total, so. Total, ja, genau. Und ich konnte immer mitmachen, können Skifahren, können arbeiten, können. Ich konnte alles machen wie gesunde Menschen. Und ich, so wirklich den Typ nicht mehr recht zugegangen sind, weil ich eine Behinderung bekommen habe, Transbesicht, dann musste ich sagen, mal, es ist wirklich MS. Mhm. Ja. Dann musste ich damit auseinandersetzen. Überhaupt auch mit der Diagnose, nach Jahren.
Nach Jahren, ja, sagst du? Ja, also, wann genau. Hast du eigentlich angefangen, das wirklich so für dich auch anzunehmen, sage ich jetzt mal, oder auseinanderzusetzen?
Wie ich die Kinder so aus 5-7 waren, wo ich wirklich nicht mehr arbeiten konnte. Ich muss sagen, ja, es ist so weit, ich muss wirklich hören mit arbeiten, berufstätig sein. Und dann, mal, das war etwa 5-7, sind das Söhne gewesen. Über 20 Jahre war das.
Das ist... Das
war
10 Jahre nach der Diagnose.
Genau. Ja. Dann musste ich sagen, ja. Und dann musste ich annehmen. Das ist ein Prozess, das ist von heute auf morgen gegangen. Mhm. Ja. Aber ich fand, okay, jetzt ist es so weit, jetzt musst du einfach das Leben einrichten mit Rollstuhl, mit Behinderung. Das kannst du auch machen. Du kannst ja wirklich alles machen damit. Du musst einfach anders angehen, anpacken. Mhm. Und zusammen als Familie wieder anfangen, vorwärts zu gehen und das miteinander machen. Ja.
Also im ersten Moment habt ihr eigentlich nichts am Leben verändert. Also im Alltag, das ist eigentlich ganz genau so,
ja,
weitergegangen.
Genau, und ist so gewesen, ja.
Jetzt, mit Kind stehen ja noch eine andere Frage im Raum. Mhm. Habt ihr das denn am Anfang, jetzt, wo es dir auch noch gut gegangen ist, habt ihr das thematisiert am Familientisch? Also haben die Söhne das mitbekommen?
Sie waren natürlich auch ganz klein gewesen, neugeboren. Also auch ganz, der immer Stück knapp, ja. Es war wenige Monate alt, als ich die Diagnose bekam, der ältere Sohn. Ja. Mein Sohn ist dann mit ihnen geboren. Aber es ist einfach, sie waren noch zu klein, sie hatten so ein Dunkel, so 2-3-jährig. Und dann, und mir ist ja immer gut gegangen. Das, was wirklich dann die Typ härter gekommen sind, mehr gekommen sind, auch eben nicht mehr so zurückgegangen sind, haben sie schon sofort kommuniziert, haben sofort mitbekommen.
Ja. Es ist für Kind eigentlich so wie, ja, Normalität gsi, oder? Sie sind ja mit dem mit drin hineingewachsen. Das ist ihren und unseren aller Alltag gsi. Darum ist, glaube ich, es für sie gar nicht so etwas Spezielles gsi. Ich glaube, es wäre anders gsi. Du hättest irgendjemand eine akute Erkrankung gehabt, vielleicht eine bedrohliche Erkrankung. Müsstest du es anders kommunizieren. Aber so ist es einfach wirklich so wie ein mit drin hineingewachsen gsi für unsere Söhne.
Und du bist ja immer noch aktiv und dort warst du auch noch berufstätig. Hat man dir dort auch gesagt, ja, vielleicht solltest du es ein bisschen ruhiger angehen lassen? Oder hast du eigentlich...
Ich wollte wahrhaben, dass ich es ruhiger angehen lassen. Ja, es war so. Also ich hätte wirklich mehr Pausen gebraucht, tut es mal schon. Das wollte ich gar nicht wahrhaben. Also gar nicht. Ich fand, es geht mir gut, was soll ich da? Machst du es, was du kannst? Machst du es einfach? Und ja, ich habe das gar nicht so... Das ist vielleicht auch gut so.
Es ist ein Prozess, oder, was braucht.
Genau, ist so.
Haben ihr jetzt das Gefühl, eure Söhne, durch das, dass sie jetzt das mit dem aufgewachsen sind, haben sie etwas mitbekommen oder mitgenommen, was sie jetzt in einer anderen Familie vielleicht nicht so hatten? Also jetzt, ich meine, also jetzt im positiven Sinn vielleicht auch Umgang mit einer schwierigeren Lebenssituation.
Doch, das haben sie wirklich mitbekommen. Der Zusammenhalt in der Familie ist natürlich gross und stark, den wir haben. Und das haben sie schon mitbekommen. In der Schule haben sie immer assistiert, dass sie höhere Sozialkompetenz haben. Gegenüber anderen Kindern, gegenüber der Umwelt allgemein. Und ich muss sagen, ich denke, das ist auch etwas Falsches dran. Sie sind auch mit dem Rollstuhl aufgewachsen. Und von dem her, sie sind nie fremd gewesen, wenn sie jemanden gesehen haben, im Rollstuhl sitzen. Das war für sie normal. Das ist halt im Rollstuhl und fertig.
Haben wir keine Hemmungen?
Nein, gar nicht. Nein.
Das hat man haben sie so kennengelernt.
Sehr hilfsbereit sind beide, wirklich.
Und hast du dann... also, was ist entscheidend in der Einstellung zu dieser Diagnose? Also, hast du das Gefühl, du hast etwas müssen lernen auch in dieser Zeit, wo du, also für dich selber, also jetzt deine persönliche Einstellung, die du hast müssen verändern, dass du es annehmen kannst? Oder ist das ein schleichender Prozess?
Es ist ein schleichender Prozess.
Hast du jetzt nicht einfach so...
Nein, gar nicht. Es war schleichend. Ja, es war so.
Also es war natürlich irgendwie ein Erlernen von Akzeptieren von Grenzen.
Ja.
Oder? Mhm. Wenn du jung bist, in jungen Jahren, gibt es so ein Gefühl von, ich bin unsterblich, unverletzlich, ich bin zu jedem Zeitpunkt 100% leistungsfähig. So, das mhm. gehört, glaube ich, einfach so zum Vorrecht von der Jugend. Und wenn dann du mit so einer Situation, mit so einer Diagnose konfrontiert wirst und dann irgendwie einfach krankheitsbedingt merkst, oh, da gibt es Limiten, die es früher nicht gegeben hat, oder? Dann ist es ein Prozess zur Akzeptanz, dass es so ist. Mhm. Das hast du ja gesagt, das ist mir am Anfang, habe ich das völlig ausblendet. Nein, das gibt es ja nicht, das bin nicht ich, geht mich nichts an. So. Das war so gewesen. Und mit der Zeit hast du auch wirklich gemerkt, jawohl, da gibt es Limiten, ich brauche mehr Ruhe, ich bin nicht mehr gleich körperlich leistungsfähig wie früher. Mhm. Das war ein Prozess gewesen, dort
gerade. Ja, ich habe natürlich am Anfang gehasert damit.
Ja, oder klar.
Auch getäubelt, also auch geschumpfen, dass ich die Grenzen da überhaupt spüre. Also, ich dachte, nein, das gibt es ja nicht, dass ich schon müde bin, wo andere noch voll dabei sind. Also, das war ein Prozess gewesen, mal.
Und ihr kommt ja beide beruflich aus dem Pflegekontext. Also, du bist Pflegefachfrau und du bist auch Pflegeexperte. Mhm. Genau. Und habt ihr denn das Gefühl gehabt, das hat geholfen? Oder eher war es eher ein Hindernis gewesen, weil man eben gewusst hat, was alles könnte kommen, wenn man das vielleicht besser kennt hat?
Es war ein Hindernis gewesen, am Anfang, ganz klar für mich. Ja, ich war schon der Hintergrund, schon vom ersten Tag schon der Rollstuhl gewesen. Also für mich war das mehr ein Hindernis gewesen. Ich wusste, was alles kommen kann. Mhm. Aber damit sie sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist und fertig. Und dann nimmst du es einfach an, und was jetzt noch kommt, das kommt halt. Mhm. Da ist es wirklich anders können nehmen. Ja.
Als es bei dir ist. Ja, es ist natürlich schon tatsächlich, ich mag mich noch gut erinnern, wo man dir dort in dem radiologischen Zentrum eine Diagnose eröffnet hat. Und das ist ein Job gewesen. Das ist wirklich ein Job gewesen. Und dann werden die allerschlimmsten Szenarien blinken da auf, oder? Ich habe in meiner aktiven Zeit in der Pflege Leute mit MS gepflegt. Also ich habe nicht gewusst, was da rauskommen kann. Und von dem her war es wirklich eine tragische Diagnoseneröffnung. Mhm. Nachher hat sich das angefangen zu relativieren. Mhm. Und dann, glaube ich, ist es mir zu gut gekommen, dass ich aus der Pflege stamme. Du hast, glaube ich, einfach ein klein anderes Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Oder? Mhm. Nicht jede Diagnose per se ist krank, oder?
Ja.
Sondern man hat sich dann tatsächlich so an dem können heben, ja, solange wir eigentlich unser Leben plus minus so können leben, wie es unserer Planung entspricht und die Einschränkungen nur so minimal sind, dann begreifst du das auch nicht als krank.
Mhm.
Oder? Mhm. Also ich glaube, dort ist es dann einem zu Hilfe gekommen, dass man ja, vielleicht auch in der Pflegepraxis halt dann wirklich auch schlimme Sachen gesehen hat, wo man sagt, da gibt es also Leute, denen geht es noch viel, viel schlimmer als uns.
Mhm.
Ja.
Und wie lange sind ihr jetzt schon zusammen gewesen, wo das euch ins Leben gekommen ist?
13 Jahre.
Also ihr habt ein Fundament schon vorhanden gehabt.
Ja, das war gut gewesen.
Plötzlich.
Ja, das ist wertvoll gewesen, das Fundament, finde ich.
Ja.
Ja, das ist wirklich wertvoll gewesen.
Hat etwas in deiner Einstellung zum Leben auch verändert, Beat?
Ja, ist noch schwierig zu sagen, müsstest du wie... Ich kann es ja nicht vergleichen, wie wäre es denn rausgekommen, wenn sie jetzt die Diagnose nicht gehabt hätte. Es ist, ich glaube, wir sind beide einfach so aus einer positiven Grundhaltung, oder? Sind wir unterwegs mit Zuversicht. Es kommt, wie es kommen muss, und solange es gut machbar ist, so machen wir so, oder? Es ist so, es ist jetzt im Moment, ist es gut, und jetzt im Moment leben wir so, wie wir eben leben. Mhm. Wir lassen uns möglichst wenig einschränken oder wir suchen nach unseren Möglichkeiten.
Genau.
Und wenn es dann mal anders kommt, dann kommt es anders. Das hast du ja eh nicht unter Kontrolle. Mhm. Ja, also ich glaube, man lernt dann wirklich mit Zuversicht durchs Leben zu gehen. Ich nehme immer so die Geschichte mit dem halb vollen oder dem halb leeren Glas. Oder? Und wir haben uns einfach irgendwann entschlossen, dass wir das Glas halt halb voll sehen und nicht halb leer. Und das hilft nachher dann auch. Du könntest jetzt irgendjemand, ich weiss auch nicht, in eine tiefe Depression versinken oder missmutig durchs Leben gehen. Also, du wirst das Leben zusätzlich unnötigerweise erschweren, oder?
Genau.
Eben probieren, es aus einer anderen Perspektive zu schauen.
Du hast ja den Fokus anders. Du, du hast das Spotlight eigentlich aufs Positive und nicht auf die negativen Sachen.
Nein, es hat klar, jetzt persönlich geholfen, wenn ich jetzt so negativ in die Ranze gewesen wäre. Also pessimistisch oder was? Ja, meine.
Ja, man kennt natürlich schon auch Situationen, weißt, wo Leute mit chronischer Erkrankung hadert oder unzufrieden, unglücklich sind, mit sozialem Rückzug reagiert und. Aber das ist halt nicht unser Weg.
Nein, nein.
Ja.
Hast du das Gefühl, die Zeit, Therese, hat dir auch geholfen? Also, oder hast du die 10, 20 Jahren, ist das eine andere Wahrnehmung von der Krankheit, als es jetzt ist?
Ich denke, es ist natürlich einfach immer mit der Familiensituation hinhergegangen. Als die Kinder klein waren, war es natürlich anders, die Krankheit zu sehen als jetzt. Im Alter, also es klingt so blöd im Alter, mit nach 30 Jahren MS.
Ja.
Das ist schon so. Mal.
Ja. Siehst du es heute auch positiver? Also das Leben so, jetzt nicht Krankheit selber, aber
Also ich habe es natürlich schon immer positiv gesehen von dem her. Aber mittlerweile ist es schon so, wir sind gelassen gegenüber der Krankheit. Ja. Das ist positiv, finde ich. Ja. Ich habe nicht mehr die Angst im Hinterkopf, um Gott zu willen, die Schübe. Es ist irgendwie anders geworden. Ja. Ich gehe mit mehr Zuversicht mit der Krankheit weiter als vor 30 Jahren.
Wenn du jetzt eben, du sagst, 30 Jahre, hast jetzt du die Erfahrung, eigentlich, dass du die Krankheit hast. Wenn du jetzt zurückschaust, was würdest du deinem damaligen Ich sagen oder empfehlen? Also wie, weißt jetzt, oder anders gefragt, was hätte dir damals geholfen, wenn es gewusst hättest?
Hab nicht zu viel Angst, es kommt schon gut.
Mhm.
Ja. Das war natürlich noch anders mit den Medikamenten und all dem.
Ja.
Das hat trotzdem noch gar nichts Grosses gegeben. Grossartige Medikamente auf dem Markt. Und mittlerweile ist es schon anders geworden. Auch. Medizin allgemein einen Fortschritt gemacht. Aber ich würde ich sagen, es kommt schon gut. Du musst nicht so Angst haben. Ja.
Jetzt, du bist ja ein Reisefüdli. Was bedeutet dir das Reisen?
Also ich habe mir nie gesagt, das Reisen lassen wir nicht annehmen. Also trotz MS, trotz Spätfolgen von der MS, nein, der Reisen will ich unbedingt weiterhin. Und das möchten wir auch. Das bedeutet mir Freiheit.
Das kann ich bestätigen, weil immer, wenn ich dich angefragt habe für das Kennenlernen oder auch Sinn, hast du gesagt, ja, jetzt sind wir zu Ägypten, ja, und dann sind wir zu Italien und ja, jetzt sind wir gerade noch kurz daheim und nachher gehen wir rein. Also sind viel unterwegs, gell? Und was braucht es, damit ihr könnt reisen? Braucht es mehr Aufwand, um zu organisieren, oder ist es eigentlich relativ gering?
Es braucht mehr Organisation, mehr. Du kannst nicht mehr so spontan auf dem Flieger sitzen oder irgendwo herreisen. Du musst mehr schauen im Vorfeld, wie ist es machbar mit Rollstuhl. Allgemein, es braucht mehr Vorbereitung, finde ich jetzt. Du auch, oder?
Ja, ich meine, als wir ganz jung waren, haben wir nach der Nachtwache, nach der letzten Nachtwache, haben wir das Zelt ins Auto gerührt und Schlafsäcke und sind irgendwo auf Italien gefahren für ein paar Tage. Dort hast du dir nichts Grösseres Organisatorisches überlegt. Und jetzt ist es klar, jetzt gehst du schauen, was für ein Hotel gehen wir, ist das Rollstuhl tauglich? Dann läutest du rasch an, ja, haben sie ein Zimmer, wo barrierefrei ist? Genau. Und wenn das so ist, dann gehen wir. Oder dann, wenn wir vor Ort sind, dann schauen wir vor Ort, was gibt es da für Möglichkeiten und was könntest du auch mit dem Rollstuhl ausschöpfen. Aber es ist vom Vorbereitungsaufwand her nicht riesig.
Nein, vor allem, man weiss ungefähr, was man schauen muss. Das geht immer ringer, um so die Punkte zu suchen, die einem wichtig sind.
Und geht ihr immer ein bisschen als gleichen Ort hin, dass ihr ein bisschen wisst, wie? Oder hängt euch das eigentlich, tut euch das nicht davon abhalten, jetzt mal an einem Ort, wo ihr noch nie gewesen?
Ja. Nein, gar nicht. Sogar in die Wüste, gell?
Ja, genau.
Ja, sag nichts.
Können wir jetzt erzählen?
Das war ein Reiswerk, du Kopfnormal. Du gehst in die Wüste mit dem Rollstuhl, du her, nur Sand
und Kies, genau.
Und kein Weg und nichts.
Genau. Und zwölf Stegentritte bis ins Restaurant. Und das dreimal am Tag, zwölf Stegentritte auf, zwölf Stegentritte runter. So tief Kies und Sand, oder? Mit der schmalen Rollstuhlrädchen. Bist dann nämlich gerade eingesunken bis auf die Handreifen, oder? Für den Antrieb. Also, es war urstreng.
Du bist nachher fit gewesen.
Ja, ich bin fit gewesen, ja, genau. Aber es ist wirklich es ist eine gute Geschichte.
Es war ein Reiswerk, muss ich sagen. Wo sind wir rein?
Wir sind im tiefen Süden von Ägypten gewesen, das Resort, das heisst Marsa Nakari. Das ist wirklich ein Wüstenresort, da gehen eigentlich nur Taucher ran. Ja. Es hat keine befestigten Wege, nichts. Es hat dann einfach hier oben ein paar Häuschen, das sind dann Bungalows, die haben dann tatsächlich auch Bad, Dusche, WC und Klimaanlage. Und dann hat es aber auch Zelt, oder? Also wenn es ganz gäbe, hättest du in ein Zelt gehen. Aber das wäre
jetzt, mal denn?
Ja, das muss jetzt nicht sein. Weil das hat dann keine Toiletten, oder? Ich bin ja froh, geht sie jetzt nachts allein auf Toiletten, braucht sie mich dort nicht. Ja. Und das ist natürlich im Zelt, dann wäre das nicht der Fall. Dann müsstest du wirklich
raus. Durch den Sand.
Genau, durch den Sand, ja. Ja. Ja, das war abenteuerlich gewesen. Aber wir haben es lustig gehabt.
Ja, und wie?
Ja,
ja, wirklich.
Also wie geht ihr denn mit um? Gibt es überhaupt Hürden für euch?
Ja, das gibt es schon. Also wir sind einmal auf einem Ausflug gewesen, von der Küste über ins Niltal. Und das ist gerade relativ kurz nach einem grossen Terroranschlag im Hatschepsut-Tempel in Luxor. Und dort sind ja 34 Schweizer sind dort ums Leben gekommen. Und darum war die Reise mit einem Militärkonvoi gewesen. Und du hast niemanden können anhalten, außer an diesen Orten, wo dann eine Pause vorgesehen war. Und ob dann dort eine Toilette rollstuhltauglich ist oder nicht, ist dann höchst fraglich gewesen. Also, und auch einmal müssen in Ägypten auf ein Mannen-WC, weil in den Frauen-WC sind alle WC besetzt gewesen. Mehr aufs Mannenbett sind, das in islamischen Land, das war noch abenteuerlich. Aber das war okay. Das Problem war dann in Luxor, wir waren in einem Restaurant im zweiten Obergeschoss ohne Lift. Oder? Das heisst, wir haben den Rollstuhl parkiert.
Schmale Stege?
Nein, es hatte so eine grosse, breite. Wir hatten den Wendeltreppen. Aber ich habe den Rollstuhl angestellt, meine Frau über die Schulter genommen, im zweiten Stock hochgelaufen, auf den Stuhl gehockt, runtergelaufen, Rollstuhl geholt, hochgelaufen und nachher wieder umgekehrt. Oder? Eben darum, es gibt manchmal schon Hürden, die du dann musst du ein bisschen improvisieren.
Wie fühlst du dich dann, Therese? Also, ist das für dich lustig und macht es dir Freude? Oder ist es unangenehm,
es wenn du so Sachen... So ein Restaurant, das ist merkt man gleich, dann, okay, irgendwie so lustig. Aber Flugzeuge, die haben schon Situationen leider entwürdigt, wo ich dann denke, nein, das darf nicht wahr sein. Von einem Langstreckenflug ohne
Bordrollstuhl,
wenn ich aufs WC kann. Und dann musst du zwischen den Flugzeugen gehen und dich durchhangeln, so wie du mühsam laufen und die alle Leute schauen dann an. Oder beatmen man sich tragen, das finde ich wirklich entwürdigend, je nachdem. Ja. Ja, aber das sind auch lustige Situationen. So denke ich, okay, dann halt buckelt mich halt buckeln. Also, ja.
Augen zu und durch.
Ja, genau. Ja. Genau.
Beat, ich meine, du bist jetzt viel da, auch für Therese. Du machst sehr viel. Darum, Therese, du hast ja auch eben gesagt, ohne Beat würde es nicht gehen. Oder könntest du nicht so viel machen, natürlich. Nimmst du dir auch einen Freiraum und Zeit für dich raus, wo du deine Batterien aufladen kannst?
Das finde ich wichtig.
Ich gehe in der Regel einmal im Jahr eine Woche aufs Schiff mit ein paar Kollegen zusammen, um zu tauchen. Wir treffen uns jetzt am Freitag nächste Woche hier für einen Fondi-Abend, damit wir planen können.
Für die nächste Ferien.
Für die nächste Ferien, genau. Und einmal in der Woche am Freitag gehe ich zu einem Freund heim, dann sind wir ein paar so... U60.
Ja, frische.
Frische U60, genau. Spielen wir miteinander das Billard und trinken das Bier oder so. Also ja, das gibt es schon. Ja.
Ja, am Spalm gesagt, er hat sich im Sommer gewandert oder Gebärdestich, aber will nicht.
Ja, nein, das machen wir ja zusammen.
Ja, eben. Aber so mit seinen Kollegen gehen. Also, aber er will das nicht. Gell?
Ja.
Ja. Nein, ich finde es wichtig, dass er auch alleine geht. Das finde ich wichtig. Ja. Unbedingt, das muss er gehen. in dieser Zeit in der Reha gewesen, ja. Meistens, ja.
Aha, wo die Beate die drei Wochen. Ferien war.
Genau.
Ja. Ja. Allein könnte sie nicht daheim sein, ja. Oder? Das hat es also, ja. Auch schon gegeben, dass sie mal zur Nacht irgendjemand auf dem Weg auf die Toilette gestürzt ist oder beim Zurückkommen neben das Bett gehockt ist und so. Also dann musst du dann schon jemand da sein.
Ja, ja. Braucht es jemanden. Mhm.
Genau.
Und jetzt habt ihr ja noch so einen Seitenwagen.
Ja.
Also nicht der beim Kaffee, sondern
der
beim TÜV.
Ja.
Und ihr könnt gut TÜV fahren. Wie sind ihr auf die Idee gekommen, einfach den Rollstuhl auf Gepäckträger zu packen? Habt ihr das mal gesehen? Oder sind ihr...
Das war eine Bärsinn-Idee.
Ja. Nein, gesehen haben wir das nie nicht.
Nie, nein. Also
wir sind ja seit dem 80er fahren wir TÜV miteinander. Das war immer ein Teil.
Ja,
und auch wo sie dann schon im Rollstuhl war, haben wir immer noch den TÜV gehabt. Allerdings sind wir auch dann immer gross auf die Tour gegangen, weil wir haben gar nicht auf eine Toilette können miteinander. Also sind wir eigentlich da aufgestiegen. Und das war eigentlich auch abenteuerlich, weil wir den TÜV auf dem Hauptständer hatten. Dann habe ich meine Frau auf den TÜV gelobt. Dann bin ich aufgestiegen, dann sind wir losgefahren, TÜV auf dem Ständer nicht losfahren. Und umgekehrt wird es dann noch ein bisschen knackiger, oder? Ich komme dann am Heim an. Wie steige ich jetzt vor meiner Frau ab?
Ja.
Das ist nicht ganz ohne, oder? Das heisst, ich musste dann den TÜV auf den Seitenständer tun. Wir sind so angefahren, dass sie sich auch heben können, dass sie nicht am TÜV runtertrollen. Dann habe ich mein Bein darüber hineingenommen, dann habe ich meine Frau drauf genommen auf den Rollstuhl. Und dann war die Tour fertig. Aber dann bist du halt noch immer 2 Stunden gefahren und mehr nicht.
Eine Rundtour, oder?
Ja, genau.
Genau.
Und dann haben wir dann einmal tatsächlich uns um das Motorrad mit Seitenwagen bemüht. Dann sind wir das einmal anschauen. Ich habe dann, sie müssen ein bisschen wie überzeugen, dass es eigentlich ein sicheres Fahrzeug ist. Nicht, dass der TÜV so geht und der Rollstuhl geht so. Oder der Seitenwagen. Sie hat sich dann auch die technische Verbindung zwischen dem Seitenwagen und dem Zugfahrzeug zeigen lassen. Sie ist dann überzeugt, das ist stabil. Und dann sind wir die Probe gefahren und dann ist es eigentlich toll gefunden. Und dann haben wir den TÜV gekauft und dann haben wir dann hin auf den Gepäckträger so eine Grundplatte drauf montiert, sodass wir den Rollstuhl zusammenlegen drauf und befestigen und losfahren. Und dann kannst du eben auch mal mehrtägig gehen, weil der TÜV den Koffer um. Du kannst das Reisegepäck mitnehmen.
Das haben wir auch schon gemacht.
Gell? Wir sind in den Schwarzwald gegangen, wir sind in die Vogesen gegangen und machen dann all das auch wirklich in die Tour.
Okay. Ja. Ist sinnig. Oh, ich finde das cool. Wie ist das eigentlich? Sprechen euch die Leute darauf an?
Ja. Und wie?
Was ihr alles hier macht. Also ist nicht selbstverständlich.
Ja. Nein,
es also, unsere Maschine ist ja nicht schnell. Oder? Also 100 ist längst okay. Wesentlich mehr würde es gar nicht fahren. Und dann werden wir natürlich überholt. Und wenn sie uns überholen, andere TÜV fahren und dann realisieren, so, da hat es einen Rollstuhl hinten drauf. Dann wirst du dann heftig gegrüsst.
Ja.
Oder Lastwagenfahrer.
Ja, oder der Lastwagenfahrer, genau. Als wir in der Vogesen waren, sind wir nachher dann auf die Brunnenroute gefahren und dann sind wir ein Stückchen auf der französischen Autobahn gewesen. Und dann sind wir im Windschatten von einem Lastwagen gefahren. Und der Lastwagenfahrer ist dann irgendwann rechts abzweigen Richtung Lyon. Und wir sind geradeaus oder links weitergefahren. Und dann haben wir ihn überholt. Dann ist er dann langsamer geworden. Mhm. Und dann ist der schier zum Fenster ausgestiegen und hat uns gewunken wie ein Wahnsinniger. Gell? Das war noch lustig. Ja. Oder dort in der Vogesen auf der Passhöhe. Es ist plötzlich eine ganze Schuppel der Leute rings um unseren TÜV gestanden. Oder die Bauarbeiter, die wir dort übernachtet haben im Hotel, ist auf der anderen Strassenseite, haben sie die Strasse aufgerissen gehabt. Ich bin dann den TÜV geholt, vor das Hotel angestellt, und dann bin ich mit ihr aus der Lobby rausgefahren und dann haben die alle Baumaschinen abgestellt.
Gut.
Und haben gefragt, ob sie uns helfen können. Und dann haben wir gesagt, das geht. Sie sind wieder eingestiegen in den Seitenwagen, Rollstuhl drauf und abgefahren. Und das haben sie, glaube ich, halt überraschend gefunden, dass man als Rollstuhlfahrer mit dem TÜV unterwegs ist.
Ist es schon lässig, auch die Reaktionen von den anderen. Mm-hmm. Oder ist dir das unangenehm, wenn du mit
so Mittelpunkt stehst? Nein, gar nicht. Das ist super schön. Ja, wenn ich gehört zu haben. Ja, das ist mir eigentlich gleich gemein. Es gibt auch zum Teil gute Gespräche aus solchen Situationen.
Ja, denke ich. Ja, kann ich mir vorstellen. Hast denn du, du tust ja noch schnorcheln.
Genau.
Wie ist denn dort das Gefühl im Unterwasser?
Oh, der fühlt mich frei. Der fühlt mich gesund, wie jeder andere Mensch. Ja, sind alle im Wasser, sind alle gleich angelegt wie ich. Also der fühlt mich gesund. Und dort sind es auch unglaublich schöne Begegnungen. Ich kann nur schon mit den Delfinen. Ja, also das war wirklich super gewesen, nein. Ja.
Das ist ein anderes Körpergefühl auch.
Ja, sowieso, ja.
Aber das mit den Delfinen, das ist dann nur passiert, weil der Delfin realisiert hat, dass bei dir etwas anders ist.
Ja. Ja,
also, genau. Dass ein wilder Delfin Kontakt aufnimmt mit dir als Mensch, das ist ungewöhnlich.
Ja.
Oder?
Ja.
Und der Delfin ist wirklich gekommen und hat sie auf der gelähmten Seite berührt mit dem seiner Nase. So, was ist mit dem? Oder? Und dann hat er sich so vor sie an positioniert, so mit der Aufforderung, du darfst mich jetzt streicheln.
Ja.
Und das ist ein weiblich und eine Mutter. Und wenn Delfin weiblich Kinder haben, dann sind sie eigentlich gefährlich. Mhm. Weil sie würden nie tolerieren, dass etwas zwischen sie und das Kind kommt.
Ja.
Und die ist ihr Kind geholt und hat es bei ihr gebracht, so wie vorgestellt, das ist dann mein Kind.
Wow.
Und sie konnte das Kind auch anlangen.
Genau.
Das wäre im Leben nicht passiert, wenn das Delfin-Mäubli nicht realisiert hätte, dass da in dem Körper etwas anderes ist.
Nein, das ist wirklich.
Ja, das war sehr, sehr speziell.
Hast du einmalige Begegnungen
gehabt? Sehr, ja.
Und tanzen tust du auch noch, gell? Oder genau. Du hast tanzen.
Genau, ich kann sehr
so
gerne tanzen. Ich muss so viel tanzen.
Ja. Ich dachte, jetzt muss ich gleich auch noch ansprechen. Nein,
ich kann sehr
gerne tanzen. Bea gesagt hat, er hat nicht mehr so. Gell? Aber du hast tanzen.
Ich habe eine Rostertanzgruppe herausgefunden, die die Dämpfgesellschaft organisiert hat. In Zürich Oberland. Ich dachte, ja, wir gehen mal dort her. Ich bin mit einem Freund der Berlin gegangen, ohne Bea. Der hat mich hier meistens noch gebracht und geholt. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, wenn er so heiratet, wäre es doch schön zu tanzen. Mit dem Bea zusammen. Und so ist er dann reingerutscht.
In zwei Jahre zwangsverpflichtet.
Du hast müssen und sie hat wollen.
Genau.
Ja, das war so. Also, es ist, wenn du schaffst und jetzt hast du Samstag und Sonntag einen freien Tag und jetzt musst du einen Tag von diesen zwei freien Tagen für etwas investieren, das dir eigentlich überhaupt nicht gefällt, dann ist das dann halt tatsächlich ein recht Liebesdienst.
Ja, das habe ich aber auch geschätzt. Ich habe immer gesagt, das schätze ich sehr, dass er das wirklich mitmacht.
Ja. Aber eben, es gibt schon auch Sachen, die er ausdiskutieren müsste, die nicht immer so einfach
sind.
Es gibt schon Momente,
das
wo
ist
man
so
an die Grenzen kommt. Aber gleich jetzt nochmal mit dem Tanzen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sich alle vorstellen können, wie das im Rollstuhl geht. Wie funktioniert das ungefähr? Magst du das erklären?
Also, ich mache Tanzschritte, wie man Walzer Tanzschritte oder was denn so Tanzschritte muss machen.
Ja.
Und zieht mich mit dem Rollstuhl mit. Und es gibt Reigen mit dem Rollstuhl. Also, ich habe hier mit Reigen gemacht. Wir sind einfach wirklich. Ja. Für ihn ist es natürlich noch eine Herausforderung, weil er muss mich mitnehmen, mit dem Rollstuhl mitnehmen. Er muss um meine Regeln herum tanzen.
Mhm. Ja, wir haben ja schon in der gesunden Zeit im Tanzen inner Differenzen gehabt.
Ja, ich will mir gerne tanzen. Und er ist es immer das Müssen gewesen,
genau.
Eine Strafe.
Und dann hast du immer müssen zählen, damit ich nicht zum Rhythmus ausgehe.
Ja, genau.
Und es ist jetzt eigentlich nicht einfacher geworden mit dem Rollstuhl.
Also, nein,
sich da irgendjemand die Schrittabfolge im Kopf haben und dann noch den Rollstuhl mitführen und dann schauen, dass es noch einigermaßen passable Figur daraus rausgibt, wenn du träge machst. Ja. Das sind unsere Vorträge.
So. Das sind kognitive Leistungen auch noch, gell? Neben der körperlichen, wie das machen mit der
Schritte.
Ja. Aber ihr habt es gemacht. Genau. Und ihr habt Freude daran gehabt, beziehungsweise ein Part von euch hat Freude gehabt.
Ja.
Genau.
Sie hat sich für uns beide gefreut. Also, im Durchschnitt ist es wieder aufgegangen.
Genau, das ist wichtig. Habt ihr irgendwie etwas am Alltag verändert im Verlauf? Oder tun ihr immer wieder etwas verändern? Oder sind ihr jetzt so ein eingespieltes Team, dass eigentlich alles so funktioniert? Oder müsst ihr immer wieder mal etwas anpassen mit der Alltagsgestaltung?
Ich weiß
ja, es hat natürlich jetzt schon Veränderungen gegeben durch meine Pensionierung,
ja.
Oder? Vorher dann ist dann halt so gewesen, ich habe teilzeitlich geschafft, also sprich 80%, damit ich am Freitag Gelegenheit kann, möglichst das, was sich so unter der Woche angesammelt hat, zu erledigen. So einfach, dass mindestens Samstag, Sonntag frei gehabt hast. Und das fällt natürlich jetzt weg. Jetzt haben wir einfach mehr Zeit. Mhm. Aber es ist auch so, dass ich jetzt halt ja, vom Haushalt wesentlich mehr Anteil habe.
Ist
oder?
So, ja. Ich
also koche da schon seit immer. 43 Jahren. Jahre ich koche.
Ja.
Ich koche richtig.
Unabhängig
von ja.
Dankmöchten.
Ja.
Ich kann immer kochen für die Kinder, dass sie etwas haben, dass wir jetzt Mittag haben.
Ja.
Nicht geschafft hat. Aber ich habe nie mein Herz verloren, die Kocherei. Backen ja, aber kochen nie. Dann koche ich zu der.
Ja. Nachdem hat sich nichts geändert. Also kochen tue ich einfach immer.
Ja.
Und ja, jetzt ist halt so Haushalten, das macht dann jetzt halt auch ich. Oder? Mhm. Also, wir haben schon eine Putzfrau, die alle zwei Wochen macht und für wirklich gründlich.
Ja.
Da kannst du auch sagen, oh, kannst bitte mal noch Fenster putzen und so. Aber sonst Staubsaugern, Bodenfeucht aufnehmen, so normal Fenster putzen und so. Waschen, das sind schon Sachen, die mache ich.
Mhm.
Aber ich kann dann die Wäsche, wenn sie trocken ist, auftragen und du glättest es dann und du versorgst es in den Schränken.
Mhm.
Also das hat sich eigentlich nicht geändert, das ist ja früher immer
gut. Ich hatte lange Haushaltshilfe gehabt, früher.
Ja.
Ja. Spittig, also das ist schon immer.
Ja, aber auch wenn ich jetzt gekocht habe, dass du nach einer Küche aufräumst,
ja,
oder Maschinen befüllst, Maschinen leerst und so, dass also du machst deinen Teil.
Ja, ich mache, was ich noch kann.
Ja. Und hast du ein Vorbild, wo dich, oder etwas, das dich inspiriert? Dass du so magst und willst und motiviert bist. Und ich meine, manchmal muss man sich ja gleich vielleicht aufraffen.
Aber das muss jeder sich aufraffen. Also, ich denke, das ist nicht speziell. Finde ich, nein, eigentlich nicht.
Also, jetzt die Reha auch, wo du
das
jedes Jahr machst.
Das ist immer gut.
Da freust du dich.
Oh ja. Es ist wirklich 3 Wochen lang intensiv Training. Und ich muss sagen, von dem profitiere ich wirklich. Ja. Ja. Doch.
Beat, hast du vor 30 Jahren gedacht, also das ist vielleicht eine komische Frage, wenn man ja nie 30 Jahre voraus schaut, aber wenn du damals jetzt dich siehst, hast du gedacht, dass das so, dass ihr so ein Leben jetzt auch führt, gleich aktiv weiterhin?
Ich habe mir vor 30 Jahren keine grosse Vorstellung können davon machen, wie das rauskommt.
Mhm.
Also da gibt es einfach so viele Unabwägbarkeiten, wo schlichterdings gar nicht weiß, was da alles kommt.
Mhm.
Also einfach vor 30 Jahren, glaube ich, die Zuversicht, die haben wir dort schon gehabt.
Mhm.
Also gesagt, ja komm, das machen wir. Mhm. Wir lassen uns auf das ein.
Mhm.
Es kommt, wie es kommen muss. Und wir probieren uns an dem zu adaptieren, wie es dann sich als Situation zeigt. Das ist da schon klar gewesen. Also das wäre für uns nie ein Grund gewesen, zu sagen, wir trennen uns.
Das. Ich denke, die Liebe war natürlich immer da gewesen, weißt? Die Liebe, auch trotz der stürmischen Zeit mit dem Krankentyp, es war immer die Liebe da gewesen.
Mhm.
Also, ja, finde ich.
Ja. Ich würde mich heute etwas anderes sagen.
Vor allem vor laufender Kamera. Eigentlich nachher mindestens was du Nein, ich glaube, eben, du hast ja... Ihr habt ja... Ich glaube, das spürt man auch, eben, wenn ihr da miteinander jetzt da sitzt und erzählt. Das ist, und vor allem auch, weil ihr eben so viele Unternehmen auch gemeinsam. Wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten, aber eben auch jeder auch etwas für sich. Wo du zum Beispiel eben gehst tauchen, regelmäßig für dich. Zeit hast auch. Das ist schon...
Ja, oder am Dienstag kommt dann deine Freundin auf Besuch, oder?
Mhm.
Und dann schaue ich, dass ich etwas anderes machen kann, dass ich ausser Haus gehe oder so. Dass dann auch ihr zwei dann miteinander euren privaten Rahmen habt, oder?
Und ich gehe mit der Schwiegertochter laufen.
Ja, genau.
Fort. Also nein, das mache ich schon.
Ja.
Habt ihr eine Routine als Familie oder als Paar, wo ihr gefunden habt oder jetzt auch findet, dass das euch etwas gebracht hat, was ihr regelmässig gemacht habt, jetzt auch über die Jahre, was euch geholfen hat? Gewohnheiten.
Gewohnheiten, ja, es gibt schon ein paar Gewohnheiten, oder? Aber ja, im Sinn von, was tut uns gut, oder? Also wir haben sicher eine enge Verbundenheit mit unseren Kindern, unsere Söhne, so. Unsere Schwiegertochter, ja. Unsere Enkelin. Wir sehen einander 3-4 Mal in der Woche. Und sie kommen 3 Mal in der Woche hierher, damit man miteinander das Nachtessen kann. Das ist immer so, ja, etwas Schönes, miteinander am Tisch hocken, miteinander schnädern, miteinander lachen, genau, oder sich austauschen. Das Familienleben, das ist sicher ein wichtiger Teil, oder, wo uns Kraft gibt, wo uns trägt, oder wo du auch weißt, kann Remo anrufen, ich kann Marco anrufen. Du könntest nicht fahren, ich kann am Freitag nicht weg. Also irgendjemand kann dann immer. Mhm. Also das ist sicher etwas, wo so eine Routine, ja, wenn man so will, eine Routine ist.
Also wir haben das vom Netzwerk auch.
Ja. Ist so. Ja, das ist so.
Ja. Als Familie. Genau. Von extern ist jetzt niemand, der noch, also jetzt sagen wir, Haushaltshilfe, was es braucht.
Also ich hatte lange natürlich einen Rollstuhlfahrdienst für den Realifeld, den er gearbeitet hat, der mich gebracht hat. Er ist bei der Schule nach dem Arbeiten. Also ich habe schon geschaut, wo gibt es die Möglichkeit, dass ich von A nach B komme. Mhm. Also da muss schon erfinderisch sein oder denken, das könnte ich noch angehen, das könnte ich noch probieren. Ja. Mhm.
Oh. Habt ihr je ein Bedürfnis gehabt mit anderen Betroffenen oder Angehörigen einen Austausch zu haben?
Das haben wir natürlich gehabt, die paar Jahre, als wir tanzt haben, in der Tanzgruppe. Ja. Von der Hemmensgesellschaft waren sich alle betroffene Menschen. Gewesen. Und dort hat sich ein Partner dabei gehabt. Oder, ja. Und da haben wir dort schon den Austausch gehabt, eindeutig. Ja.
Aber jetzt nicht so in einer Gruppe, wo man sich jetzt weiterhin regelmässig trifft.
Also im Sinne von einer Selbsthilfegruppe?
Nein.
Aber es gibt. Also du bist eine sehr kontaktfreudige Person,
das
oder?
Das ist so, ja.
Und es sind dann eben auch häufig eben Begegnungen in Rheinfelden, wo man dann ohne weiteres könnte sagen, das ist eigentlich so wie
über Jahre.
eine kollegiale Fallberatung, oder?
Über Jahre,
wenn du dich mit Angehörigen auseinandersetzt und du von deinen Erfahrungen berichtest, so, du hast dort schon eigentlich so eine informelle Rolle als, sag jetzt mal, als freiwillige Helferin.
Ist so natürlich dort auch schon Leute gekommen, gesagt, du, meine Frau sitzt im Rollstuhl oder mein Mann sitzt im Rollstuhl, wie möchte ich dir das auf der Reise? Was gehört dann, die reist gerne und viel, komm, ich frage sie mal.
Ja, dort sind wir ja unglaublich erfahren. Oder? Ist so, haben schon in der Wüste gewesen, zum Beispiel, oder auf dem Schiff, in den Bergen, überall. Ja. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Abschluss. Was haben wir noch für Zukunftspläne? Gibt es gerade etwas, das gerade ansteht?
Wieder reisen. Rausgehen.
Wo geht es nächstes Mal hin?
Eben, nach Italien gehen wir noch, im Juni sicher. Nach Italien gehen wir wieder aufs Meer. Ja. Tauchgruppen, also doch.
September dann irgendwann wahrscheinlich,
Doch, also Wellnesswochenende haben wir vor. Also sucht man immer wieder,
Und eben, ihr geht jetzt nächsten Freitag planen, für, dass du auch eine Woche mal kannst, oder mehrere.
Es kommt dann ein bisschen darauf an, welches Zeitfenster. Oder wir sind ohne weiteres auch können wir stationär gehen ins Hotel. Wenn du eine Tagesausfahrt kannst machen kannst, morgen, dann kann sie ja gut mitkommen.
Also,
auf Schiff. Oder? Was schwierig wäre auf einem Safari-Boot, vor allem wenn die Schlafkabinen sind dann unter Umständen im Untergeschoss oder im Rumpf oder im Oberdeck. Und beides funktioniert nicht, weil es da Stege gibt. Und Das würde nicht gehen. Aber auf dem Tagesboot geht es gut. Oder? Das hat einfach ein Hauptdeck und ein Oberdeck. Und auf dem Hauptdeck ist auch der Salon. Wenn ich im Wasser bin, dann schaut dir die Mannschaft oder der Küche. der Koch. Der hat irgendwie so eine 2-Quadratmeter Küche. Also da kannst du dich nicht das zweite drinnen bewegen. Aber der tut dann ihre Vorweg zu essen bringen und zu trinken bringen und so. Die wird wirklich verwöhnt auf dem Schiff. Ja. Und das funktioniert gut. Und darum könnten wir ohne weiteres auch wieder irgendwann in der Woche in Hurghada sein und auf Blue Water Tauchbasis gehen. Das würde funktionieren.
Also ich sehe, ihr habt noch ein bisschen Pläne.
Ja. Oh ja, ja, das haben wir schon.
Paarung,
ja. Ja, du schon direkt mit dem Enkel natürlich, gell?
Ja. Genau, die Enkelin ist auch noch frisch gekommen, gell? Ja. Die ist ein paar Monate alt.
7 Monate alt, ja.
7 Monate genau. alt. Also ihr seid ausgelastet, ihr habt jetzt auch noch einen Tag, wo ihr sie auch noch hütet. Und ich habe mich sehr jetzt gefreut, dass ihr da ich ein bisschen ausquetschen von mir. Das war sehr spannend und ich hoffe auch, dass ihr weiterhin so viele Reisen unternehmen könnt und vor allem, dass ihr jetzt auch viele Leute inspiriert habt, eben auch, dass ihr so ein aktives Leben kannst meistern kannst und vor allem auch mit Freude angehen.
Danke, danke.
Ja. Super. Danke schön.